bist essen gegangen. Da sitzt auf einmal ein Bert Lomber neben dir, der gerade mit der Katharin David shakert.
Olympia ist nach wie vor magisch.
No. Haben wir die Kanten vom Slalom-Skischuh geschliffen, die Kufen von der Rodelau gewärmt, ein Quer für den Biathlon richtig justiert und ganz wichtig, sieht der Text von der Nationalhymne.
Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet.
Wenn nicht, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Mailand, Cortina, Bormio und überhaupt 2026.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
I declare open the games of Salt Lake City.
Olympische Winterleker von Lillehammer.
Aber damit keiner sagen kann, er war halt nicht vorbereitet, stimmen wir euch schon mal ein. Mit dem Olympischen Halbmarathon von Innsbruck 1976.
Und es war eine riesige Erlösung für mich.
Über Calgary 1988.
Wir haben eine geile Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt.
Bis sogar zum Kunstschneehangerl in Peking 2022.
Als Sportler bist du einfach immer der Depp.
Und ja, wie immer ist alles Gold, was bei Sportradio 360 glänzt.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Wenn man, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die bei Olympischen Spielen aktiv dabei waren, aber auch mit Leuten, die es aktiv beobachtet haben, so wie Holger Gerz. Guten Morgen, lieber Holger.
Hi, guten Morgen.
Und das Feedback war einstimmig, Lillehammer. Lass es bitte Lillehammer sein, alle Olympischen Spiele sollten so wie Lillehammer sein. Holger, und wir haben ja auch bei unserer Calgary-Ausgabe gesagt, alternierend bitte, Kanada und Norwegen, eben mit diesem Idealbild Lillehammer vor uns. Und die einzige Einschränkung, die ich dann habe, und als Österreicher habe ich natürlich immer hauptsächlich den Blick auf die Alpinen, was mir nicht gefällt, ist, dass dort an der Abfahrtsstrecke in Kvitfjell, wo ja immer noch gefahren wird, dankenswerterweise, so sind die Norweger halt, ja, da werden Sportstätten nachgenutzt. Aber dass dort eben an der Strecke zu wenig Zuschauer waren. Aber das ist wirklich schon der einzige Einwand, den ich habe. Ich habe auch hier wieder ein Bild. Aber ist Lillehammer diese Idealvorstellung, Holger, wie Olympia im Winter sein sollte?
Ich glaube, das ist so, ja. Ich war damals schon bei der SZ und da fand ich wirklich, da war ich sehr betrübt, dass ich da nicht hin durfte. Das habe ich auch alles gesehen im Fernsehen, Lillehammer. Also ganz anders als zum Beispiel Alba Wild. Also Lillehammer sind viele kleine Bilder, die sich mir eingebrannt haben. Und das glaube ich, das ist so, ja. Natürlich, warum ist das so? Das ist klein, das ist an einem Ort findet das statt. Das ist, also vieles ist zu Fuß zu erreichen. Da liegt auch noch Schnee. Dann ist natürlich die Wintersportnation Norwegen der Gastgeber, was eh toll ist. Die Stimmung muss fantastisch gewesen sein, sagen ja nicht nur Journalisten, sagen auch die Athleten. Und ja, das ist es halt. Das ist halt das Runtergehen, dieser Gigantismus mal für den Moment wieder runtergenommen zu sein, zu sagen, wir gehen an einen kleineren Ort, Wintersportort und versammeln uns da. Das ist ja die Idee von Olympia auch und zeigen unsere Bilder der ganzen Welt vor. Das ist das Ideal. Schon von den Maskottchen her. Das ist ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen gewesen. Keine Monster, die da auf einmal aufgelaufen sind, sondern so in norwegischer Tracht gekleidete Kinder waren die Maskottchen. So, auch das so, ne? Alles wird kleiner und so reduzierter auf den Kern. Und das fand ich beeindruckend und interessant. War sehr, sehr traurig, dass ich nicht dort sein konnte.
Das waren die ersten Olympischen Winterspiele, die eben jetzt nicht mehr in einem Jahr ausgetragen wurden, in denen auch die Sommerspiele ausgetragen wurden. Mit anderen Worten, seitdem sind Olympische Winterspiele auch immer im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, was jetzt keine Konkurrenz ist, so wie im Jahr 2026 natürlich auch. Aber warum hat das Internationale Olympische Komitee, Holger, denkst du, diesen Schritt gesetzt, um das zu entzerren, um den Olympischen Winterspielen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aus meiner Sicht hat sich's in irgendeiner Art und Weise bewährt sogar. Jetzt haben wir ja auch die sogenannte Olympiade, ist ja nicht, wie viele Sportler auch fälschlicherweise sagen, sind ja nicht die Spiele selbst, sondern ist dieser vierjährige Zeitraum zwischen den beiden Spielen. Die haben wir jetzt im Winter halt auch immer die 4 Jahre. Aus meiner Sicht hat sich's bewährt. Warum hat das IOC gemacht, Holger? Und wie siehst du das Ergebnis dieser Entscheidung?
In CERN, klar, sicherlich auch geht es auch da um Geld, dass man das besser aufteilen kann, dass man die Geldflüsse so regelt, dass man sagt, hier, in 2 Jahre gibt es da was, in 2 Jahren gibt es das nächste. Die Entzerrung ist sicherlich sinnvoll. Und ich finde auch, also es gibt ja viele Entscheidungen vom IOC, die man kritisieren kann. Diese Entzerrungsentscheidung finde ich richtig. Ich finde das in Ordnung, dass sie es so gemacht haben.
Wie viele kleine Bilder oder welches kleine Bild hast du noch ganz konkret vor dir?
Also nehmen wir 2, die mir einfallen. Das eine wird an das eine erinnert sich natürlich jeder, jedenfalls in Deutschland, Markus Wassmeier, der dort triumphiert hat 2-mal. Markus Wassmeier, der ein von seiner ganzen Anschauung her ja so ein blonder junger Mensch ist, der dann auch im Zielraum, das weiß ich noch, so wahnsinnig befreit gejubelt hat. Das war total schön. Das war die pure Freude. Daran erinnere ich mich noch. Und das andere Bild, an das ich mich erinnere, ist tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema Eiskunstlauf. Ich bin ja so ein geheimer Eiskunstlauf-Fan. Wird vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen. Nancy Kerrigan, die damals die Silbermedaille geholt hat. Und da gab es ja diese unfassbare Geschichte vorher, dass die beiden amerikanischen Athletinnen Nancy Kerrigan und Tonya Harding, waren ja Rivalen, und da hat Tonya Harding ja eine Art Attentat inszeniert auf Nancy Kerrigan vor. Die ist ja von Freunden von Tonya Harding mit einer Eisenstange attackiert worden. Die haben ihr auf die Kniescheibe getrimmert, in der Hoffnung, dass Nancy Kerrigan nicht würde starten können. Und dann sind diese beiden Athleten dort angetreten. Nancy Kerrigan ist, glaube ich, 2. geworden, Tonya Harding aber nur 8. Und das ist natürlich auch eine Geschichte gewesen, die unfassbar interessant war oder auch bewegend war. Tonya Harding, Working Class, Nancy Kerrigan, nicht Working Class, Mittelklasse, wie die aufeinander geprallt sind, wie die gegeneinander gekämpft haben. Und natürlich eine tragische Geschichte auch. Ne? Aber das war wirklich, also das würde ich mal sagen, True Crime auf olympischer Bühne mit diesem Attentatsversuch da vorher. Und beeindruckend. Ich fand es auch beeindruckend, dass Nancy Kerrigan nach dieser Vorgeschichte diese Geistesgegenwart entwickelt hat, dann trotzdem so erfolgreich laufen zu können und natürlich auch gerecht in dem Fall, dass Tonya Harding nur 8. geworden ist. Da übrigens das Thema Sportfilm, über das wir schon gesprochen haben, gibt einen tollen Film über Tonya Harding. Me Tonya heißt der, kann man sich anschauen. Und es gibt ein unfassbar tolles Lied von Sufjan Stevens, das heißt Tonya Harding. Sollte man sich anhören. Nur unterlegt mit Eislaufen von Tonya Harding. Ganz beeindruckend. Das ist amerikanische Geschichte auch. Das hat sich mir total eingebrannt, wie diese beiden Rivalinnen, das waren ja wirklich Rivalinnen bis aufs Blut, dort aufeinander getroffen sind.
Aber diese mentale Stärke von Nancy Kerrigan, dass die überhaupt dann dorthin fährt, und dann auch noch 2. wird, das war natürlich eine andere Zeit. Also ich bin auch ein geheimer Fan des Eiskunstlaufes, aber das Problem bei dieser Sportart ist halt im Grunde genommen die Subjektivität, die man versucht ja in den letzten Jahren irgendwie abzuschaffen in gewissen Art und Weise, wo diese Wertung eben nebenbei mitläuft und wo man relativ genau nachvollziehen kann, was passiert. Möglicherweise hat sie ein bisschen einen Mitleidsbonus damals bekommen von den Kampfrichtern. Sie ist 2. geworden, wie du sagst, aber ich finde diese mentale Stärke, da überhaupt hinzufahren, dieses, leider wurde dieses jetzt erst recht im österreichischen Präsidentschaftswahlkampf 1988 für immer verbraucht, aber ich sage es jetzt trotzdem, dieses jetzt erst recht, dorthin zu fahren, das finde ich nach wie vor beeindruckend und ich habe das, Holger, damals, natürlich habe ich das mitbekommen und da sitze ich dann zu Hause und denke mir, Wahnsinn, erstaunlich. Aber ich glaube, ich habe die Magnitude des Ganzen, was das für diese junge Frau bedeutet, die ja im Grunde genommen nicht mehr aus dem Haus gehen kann, weil sie permanent denken muss, jetzt kommt irgendwer um die Ecke und will mir Böses. Diese Stärke, Holger, absolut beeindruckend. Immer noch.
Absolut beeindruckend. Finde ich auch. Und übrigens auch im Nachklapp, wenn man sich auch die Geschichte der Täterin Tonja Harding mal anschaut, wie jemand auch von seiner Eiskunstlauf-Mama schon in so eine Richtung getrieben wird, wie jemand über den Eiskunstlauf so seine gesellschaftliche Zugehörigkeit verändern soll. Auch das ist eine unfassbar dramatische Geschichte. Und das verdichtet sich ja manchmal auch beim Eislaufen so sehr, dass man lernt diese Läuferin im Idealfall ja auch kennen, wenn die ihre Kür dort vorführen. Und das hat sich mir tatsächlich in beiden Seiten eingebaut. Nancy Kerrigan damals tatsächlich diese Resilienz würde man, heute muss man ja immer, wenn man über das spricht, muss man ja immer Resilienz sagen. Auch die ganzen Field-Reporter sagen ja immer Resilienz. Und bei der Tonja Harding ist es tatsächlich, mit der habe ich mich danach immer wieder mal beschäftigt, weil ich die Geschichte so berührend fand, auch mit in den Filmen und den ganzen Aufarbeitungen danach. Da hat sich jetzt erschlossen, welche Dramatik dieses Leben auch, welche Dramatik diesem Leben innewohnt, ne?
Entwickelt man, wenn man den Film sieht oder wenn man sich mit ihr beschäftigt, dann so eine Art Empathie, vielleicht sogar Verständnis für sie?
Ein Stück weit schon, ja. Also ein Stück weit schon, weil man auch merkt, wie die Eltern halt, gerade die Mutter, die steht dann, weißt du, die ist ein winzig kleines Kind, die ist 3 Jahre, die Mutter steht so rauchend am Rand, ne? Working class halt, ja. Das ist ganz, ganz, White Trash hat der Stevens gesungen. Und da rauszukommen wollen aus dieser Szene und dann übrigens auch zu merken, ich bin jetzt auch eine richtig gute Eisläuferin, aber ich habe nicht die Strahlkraft von Nancy Kerrigan. Das merkt man immer. Also Nancy Kerrigan ist auch eine Persönlichkeit. Ne? Und du bist ein Aufsteiger und du merkst halt, ich bin schon total weit, aber ich muss noch etwas weiterkommen. Und das schaffe ich aber vielleicht doch nur, wenn ich irgendwie noch jetzt dann doch irgendwas mache, was nicht ganz okay ist. So war ja die Geschichte im Prinzip. Sie musste ja dann doch irgendwas machen, dass die Nancy Kerrigan ausgeschaltet wird, nach Müdigkeit nicht laufen kann. Das ist, finde ich, nach wie vor eine Übergeschichte. Wenn wird ja gern so erzählt, Rivalen und Duelle im Sport, das ist ein Überduell. Mit allen Abgründen, die das menschliche Leben halt auch so mit sich bringt. Ne?
Der Anchorman sagt uns, welche Abgründe 1994 möglicherweise darüber hinaus noch parat hatte.
Sarajevo! Sarajevo!
Ach, 1994. Warst du nicht das Jahr, in dem Jordan Lechkov die deutsche Nationalmannschaft aus der WM in den USA geköpft hat? In dem Nelson Mandela zum Präsidenten in Südafrika gewählt wurde und Michael Schumacher zum ersten Mal als Weltmeister firmieren durfte? Und so ganz nebenbei hast du die herrlichsten Winterspiele der olympischen Geschichte untergebracht. Nämlich vom 12. bis zum 27. Februar in Lillehammer. Kein Wunder, dass gleich 67 Nationen nach Norwegen aufgebrochen sind. In Innsbruck 1976 waren es ja nur 37 gewesen. Am höchsten dekoriert sind die Russen nach Hause gefahren. Mehr Medaillen haben aber die Gastgeber gewonnen. Gar nicht so einfach, die Arithmetik. Als Maskottchen hat man sich auf die beiden Königskinder Håkon und Kristin geeinigt. Wenn wir jemanden die Monarchie gerade mal noch so durchgehen lassen, dann Norwegen. Deutschland hat sich an vielem erfreut, so auch an den beiden Goldenen von Markus Wasmeier. Jens Weißflog war auch zweimal erfolgreich. Im Wikingerschiff in Hamar haben sich die Eisschnellläufer getroffen. Johann Olaf Koss hat den Halver von Falke raushängen lassen und mit 3 Weltrekorden ebenso viele Goldene gewonnen. Österreich hat jetzt nicht ganz so viel zu bejubeln gehabt. Der Slalomsieg von Thomas Stangassinger war demnach so wichtig wie die Butter unter der Nutella auf dem Frühstücksbrot. Ach ja, Kathi Witt hat sich auch nochmal versucht, ebenso wie Jane Torvill und Christopher Dean. Die Geschichte zum Eislaufen in Lillehammer haben aber Nancy Kerrigan und Tonja Harding erzählt. Und es war eine gruselige. Im Kino hat 1994 der König der Löwen regiert, auch Forrest Gump hätte locker eine Medaille gemacht. Musikalisch haben Ace of Base mit The Sign während den Lillehammer-Wochen das Radio hierzulande gerockt. das wandelnde Glossar hier. Andreas Goldberger, geboren am 29. November 1972 in Ried im Innkreis. Zweimaliger Sieger der Vierschanzentournee, 7 Medaillen bei nordischen Weltmeisterschaften, Skiflug-Weltrekordler und Weltmeister. 2 Medaillen in Lillehammer, heute TV-Experte mit stets bester Laune.
Andi Goldberger war bei 3 Olympischen Spielen. Wenn ich es richtig gesehen habe, du warst Ersatzmann in Albertville, bist nicht zum Einsatz gekommen, hast dann Bronzemedaille gewonnen in Lillehammer und warst in Nagano auch noch einmal dabei. Wie wichtig
ja,
war dir...
Ja, viermal sogar. Salt Lake, ja.
Ah, was, Salt Lake war auch noch dabei.
Ja, aber da war auch wieder Reserve. Aber da reden wir nicht, da waren wir Österreich so schlecht, wir haben nicht einmal Medaille gemacht. Nichts, gar nichts haben wir da gerissen. Das haken wir ab.
In deiner Prioritätenliste, wo war für dich Olympia?
Ah, ganz weit oben, immer vor allem als Kind. Weil boah, da schaut man im Fernsehen, schauen Olympische Spiele an und da sagt man, da will man einmal unbedingt zu Olympischen Spielen fahren, man will Olympiasieger werden. Ich bin da noch aufgewachsen als Kind, ich habe da noch Franz Klammer als Erinnerung, war so ein Freund von Franz Klammer oder auch eben Toni Inauer, Karl Schnabel, wie die Olympiasieger geworden sind. Das hat mich schon wahnsinnig fasziniert als Kind, habe mir gedacht, da will ich auch mal unbedingt dabei sein bei Olympia. Rein sportlich gesehen ist natürlich der Gesamtweltcup-Sieg für einen Skispringer das Größte, weil du da über das ganze Jahr am besten sein musst, dann ist eigentlich ja die Vierschanzentournee das Nächste, weil du auch bei 4 verschiedenen Schanzen innerhalb einer Woche der Beste sein musst und dann kommen diese großen Ereignisse wie Olympia-Weltmeisterschaft, Skiflug-Weltmeisterschaft, aber da ist ja oft diese Tagesform, auch dieses Glück, was man an dem Tag haben kann oder braucht auch gewissermaßen. Aber mir war es schon einfach wichtig, einmal da bei Olympia dabei zu sein, auch einmal den Einmarsch der Nationen da dabei zu sein, das einfach sehen, den Spirit bei Olympia. Und ich habe da das Glück gehabt, wirklich nur bei lässigen Olympischen Spielen dabei zu sein, vor allem das Lillehammer, das waren nicht nur so wirklich Olympische Winterspiele, wie du das eigentlich als Kind vorstellst oder wie du das erträumst, das ist schon ganz was anderes, das kann man, hat man nicht mehr vergleichen können, weil ich war auch für den ORF immer in Sochi dabei, in Pyeongchang dabei, also das ist nicht das Olympia, was du als Kind erträumt hast, ich habe das Glück gehabt, schon noch das Lillehammer zu erleben oder auch Nagano, Salt Lake City, Albertville, als ganz junger Athlet, wo ich wirklich eben, wo Österreich auch mit Ernst Vettori Olympiasieger geworden ist, viele Medaillen gemacht hat, wo du so dabei bist, hautnah, das hat mir schon getaugt. War schon immer ein großer Traum, unbedingt, ich wollte schon unbedingt einmal bei Olympia dabei sein, das ist ganz wichtig, gibt's nur alle 4 Jahre und ja, dass man dann, ich habe die Möglichkeit gehabt, 4 Mal dabei zu sein und auch eben 2 Medaillen zu machen, im Lillehammer im Team und im Einzel auf der Großschanz, das ist schon was Besonderes. Denkt man zwar, man hätte gern die Goldmedaille, aber im Endeffekt musst du froh sein, wenn du überhaupt so eine Medaille gewinnst.
Ist nicht Skispringen im Grunde genommen die undankbarste Disziplin für Olympia, weil du, ich meine, es sind für alle Athleten sind 4 Jahre Zeit zwischen den einzelnen Olympischen Spielen, aber ich habe manchmal so den Eindruck, wenn du gut in eine Skisprungsaison reinkommst, dann läuft's, aber wenn du eben nicht gut reinkommst, dann kannst du fast machen, was du willst und irgendwie gibt's dann 2-3 Leute, die vorne sind. Weil bei dir war es ja so, du gewinnst da 2 Medaillen in Lillehammer und die nächsten 2 Saisons drauf bist du der überragende Mann im Skiweltcup, gewinnst alles, aber halt nicht gerade einmal in einem Jahr, wo Olympische Spiele ist. Denkt man darüber nach und geht dann das dann, ja, nervt einen das?
Nerven würde ich nicht sagen. Über sowas denkt man vielleicht erst einmal später nach, aber wenn man so aktiv ist, dann denkt man, okay, es kommen die nächsten Olympischen Spiele auch wieder. Und auf einmal ist da gerade wieder meistens so, ja, vielleicht eine Materialänderung, wo es einem gerade nicht zugute kommt. Vielleicht hat man sich da gerade einmal verletzt oder kann auch sein, dass man gerade genau in dieser Phase vielleicht nicht so in Form ist oder gesundheitliche Probleme hat. Das hängt viel zusammen. Das kann immer sein. Das ist halt so, aber mit dem, das weißt du als Sportler, musst du leben. Natürlich wär's schon cooler, wenn's so eine Saison hast, wo du natürlich voll in Form bist, aber im Endeffekt, ja, geht halt was ab auf der Skala. Man wäre gern Olympiasieger geworden, aber dafür habe ich einfach viele andere Sachen gewinnen können oder können dürfen. gewinnen dürfen, das ist schon cool. Und vor allem bei Olympia ist halt das, du kannst auch die ganze Saison den Gesamtweltcup oder was dominieren, gut sein, aber genau bei diesem einen Tag, da geben halt alle anderen Athleten, was am Start haben, einfach all in, denn und versucht ja jeder den Lucky Punch zu machen. Und da gibt's halt oft dann, dann geht das genau aus und dann ist halt der vielleicht, ja, um das bisschen vor dir, weil halt heute bei dem genau alles gerade zusammen funktioniert hat, das volle Risiko genommen und alles funktioniert hat. Und bei mir halt nicht ganz, das kann auch immer passieren. Und das Quäntchen Glück beim Freiluftsport stellt halt immer dazu. Natürlich mit der ganzen Wind- und Geldregel ist es alles fairer geworden, aber ein bisschen Glück braucht man dann schon immer, um Olympiasieger zu werden. Oder auch nicht, gehört schon das auch, dass man genau an dem Tag X ja alles richtig macht und vielleicht die anderen nicht alles so gut machen oder man vielleicht ein bisschen glücklicher ist, vor allem wenn Wind. Aber ja, aber das passt schon. Ich habe 3 Gesamtweltcup-Siege, also wann ich hätte gerne eine Kugel hergeben für eine Goldmedaille. Sagen wir es so.
Das denke ich mir gerade. So, dann lass mich jetzt nur noch fragen, wenn du sagst, Lillehammer war so, wie es hätte sein sollen. Siehst du in Zukunft überhaupt noch die Chance, dass wir irgendwann einmal wieder Olympische Winterspiele haben, die ein bisschen kompakter sind, nicht so pompös, also jetzt auch in Mailand, Cortina, Bormio, Antholz, das ist ja auch relativ weit voneinander entfernt. Gibt es überhaupt eine Chance, dass wir wieder zu Lillehammer zurückkommen?
Glaube nicht ganz so, zumindest die Zeiten sind vorbei, man kann das immer nicht so nachlegen. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, der Gedanke geht jetzt schon wieder dorthin, dass man das wieder ein bisschen, ja, dorthin bringt, auch nachhaltiger macht, dorthin bringt, wo auch diese Wintersport, die Familien so leben, wo auch viele Fans hinkommen, wo die Begeisterung für den Sport da von den Menschen getragen wird, das ist ganz wichtig. Da kommen wir jetzt hin, immer jetzt in Mailand und Cortina wird sicher lässige Olympische Spiele, aber eben es ist auch alles so verstrahlt auseinander als Skispringer. Für uns ist es eigentlich wie eine nordische WM. Wir sind in Val di Fiemme, da in Predazzo drinnen, da ist Langlauf, Kombination und Skispringen. Da werden wir nicht viel anderes mitkriegen von Olympia, aber ich glaube, die Richtung geht schon wieder dorthin, aber dass man so wie Lillehammer oder keine Ahnung, oder Innsbruck 1976 oder sowas nur mehr erleben werden, glaube ich einfach nicht. So, dann ändert sich auch die Zeit. Da muss man leben damit, aber der Gedanke, dass man einfach das nachhaltig auch, dass man diese ganzen Sportstätten, die was man für Olympia super herrichtet und macht, dass man die auch nachhaltig nützt, und vor allem wäre es halt schön, wenn diese Sportstätten schon einige Zeit vor den Spielen fertig werden, dass man dort auch wirklich sie nützen kann zu Trainingszwecken, zum Wettkampfstätten und nicht, dass man so kurzfristig da schnell nur irgendwie wie hinbaut was und im Nachhinein eigentlich kaum mehr nützt. Das ist auch schade, weil haben wir leider auch schon gehabt, aber ich glaube, der Gedanke, wo es jetzt so geht, geht schon wieder dorthin, dass wir es mehr wieder so sehen, aber Lillehammer wird es so nicht mehr geben. Leider nicht. Ich finde es echt immer schade, nur vor allem für die ganzen jungen Athleten, die was auch auf Olympia träumen, dabei zu sein, und dann bist du halt irgendwo am Ende der Welt und keine Zuschauer dort oder was. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn du sowas erleben darfst für Olympiaspiele. Das ist ein Highlight. Dann gewinnst du vielleicht noch Medaille und bei der Siegerehrung stehen ein paar vielleicht Verbands- oder Funktionäre vom Nationalen Olympischen Komitee dort und wenig Fans, das ist auch nicht so schön. Also das sollte schon wieder anders werden. Eben, dass man die Olympischen Spiele auch dort hinbringt, wo diese Sportarten auch wirklich vom Publikum, von den Menschen, von den Leuten auch wirklich gern gesehen werden oder willkommen sind und gefeiert werden.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Franziska Schenk, geboren am 13. März 1974 in Erfurt, Weltmeisterin bei den Juniorinnen im Eisschnelllauf, olympische Bronze über 500 Meter in Lillehammer 1994, nach der aktiven Karriere als Moderatorin und Reporterin für die ARD, dem Sport weiterhin verbunden.
Wenn man sich, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen mittlerweile in dieser Serie, und ich glaube, wenn man sich olympische Spiele raussuchen könnte, wo man denn eine Medaille gewinnt, dann gibt's Lillehammer und es gibt Salt Lake City. Es gibt Lake Placid.
Sydney, das wahrscheinlich.
Das wäre das andere. Oder Sydney im Sommer. Jetzt genau. Haben Sie 1994 in Lillehammer diese Medaille gewonnen. Die Bronzemedaille war es über 500 Meter. Und Sie kennen aber auch andere Olympische Spiele. Können Sie das bestätigen, was mir die anderen Athleten und Athletinnen schon gesagt haben?
Das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen unfair den anderen Städten gegenüber, weil natürlich die anderen Austragungsorte waren auch schön, jeder auf die Art und Weise. Aber ja, Lillehammer war was ganz Besonderes. Und das nicht nur, weil es eben für mich die ersten Olympischen Spiele waren und ich war ja auch noch sehr jung, ich war gerade mal 19, sondern die waren wirklich ein Wintermärchen. Das war so, da passte alles zusammen. Es war Winter Wonderland, es war sehr kalt, aber trotzdem schön. Ich habe dir in Erinnerung, dass es also durchgehend blauer Himmel war und mal abseits des Wetters war Lillehammer auch so Spiele, die sehr zentral noch zusammen waren. Ne? Später ging das ja auch so ein bisschen der Trend dahin, dass man doch sehr weite Strecken hatte. Das war in Lillehammer nicht ganz so. Und vor allen Dingen, ja, Norweger sind halt Wintersportfans durch und durch. Und ich glaube, das macht natürlich auch sehr, sehr viel aus, dass es keine große Stadt war wie Turin zum Beispiel. Später waren ja auch nochmal Olympische Spiele, sondern eher kleinere Orte, wo dann die Menschen, die dort hingekommen sind, die waren wegen Olympia da und wegen nichts anderem. Und das hat viel mehr mit der Atmosphäre gemacht.
Hatten Sie so eine klare Vorstellung, wie Olympia sein wird? Vielleicht, weil Sie mit Teamkolleginnen gesprochen haben, mit Teamkollegen? Oder sind Sie da einfach komplett unbefangen hingefahren? Nach Lillehammer zum ersten Mal.
Ich war ja sehr, sehr froh, dass ich überhaupt dabei war. Also, dass ich dabei sein durfte, war für mich also schon die allergrößte Überraschung in dieser Saison. Ich kann mich daran erinnern, ich war, man musste sich ja wie heute auch bei den Weltcups qualifizieren und beim Weltcup in St. Moritz hatte ich dann die Olympianorm geschafft. Das war damals im deutschen Team aber noch keine Eintrittskarte zu den Olympischen Spielen, weil die deutsche Nationalmannschaft war damals so unfassbar stark, dass es, ja, selbst wenn du die Olympianorm geschafft hattest, nice to have, aber das hieß noch lange nicht, dass du bei den Spielen dabei bist. Und in St. Moritz wurde dann entschieden, da wurde dann die Olympiamannschaft aufgestellt und ich war dabei und das war schon allein, das war für mich schon so toll. Und ich hatte mich natürlich mit Olympischen Spielen beschäftigt, aber hatte mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Chancen ausgerechnet, dass ich da überhaupt hinfahren würde. Und insofern hatte ich kein genaues Bild, sondern war wirklich sehr, sehr mit großer Vorfreude und schon großer Dankbarkeit unterwegs, da überhaupt an den Start gehen zu können.
Jetzt der Sprint, ich stelle mir vor, über 10.000 Meter im Eisschnelllauf kann man möglicherweise kleine Dinge korrigieren. Im Sprint kann man überhaupt nichts korrigieren. So, und Sie kommen dorthin als 19-Jährige, wie Sie sagen, und sind in der riskantesten Disziplin am Ende des Tages unterwegs. Haben Sie da einen Druck gespürt oder haben Sie sich selbst Druck gemacht?
Ich glaube, Druck kommt im Optimalfall immer aus einem selbst heraus. Natürlich ist es so, dass vielleicht auch ein gewisser Erwartungsdruck von außen ist oder natürlich auch mit zunehmender Präsenz, wenn wir dann an die Spiele 98 denken, das war was anderes als 94, als ich da wirklich als wirklich Newcomer am Start war. Die sind schon anders gewesen und natürlich steht man da und kann nicht sagen, ja, es ist ein Wettkampf wie der andere. Das ist immer so. Ich weiß, es gibt verschiedene, die sagen, ja, aber dann stellt man sich halt hin und tut so, als wenn es ein Wettkampf wäre wie jeder andere. Aus meiner Sicht totaler Unsinn, weil es ist kein Wettkampf wie jeder andere. Es sind die Olympischen Spiele. Das ist das, worauf die meisten ihr gesamtes Sportlerleben hingearbeitet haben. Und natürlich war ich aufgeregt. Und natürlich habe ich einen Druck gespürt, aber jetzt keinen Druck im Sinne von, ich habe Angst. Ich war nervös, ja, so nervös, dass ich fast einen Fehlstart hingelegt habe. Aber ich hatte keine Angst, weil Druck klingt immer so negativ. Druck, wenn er Angst erzeugt, ist negativ. Druck, wenn er einfach entsteht, weil, ja, man steht im wichtigsten bis dahin Moment seines Lebens an der Startlinie. Und natürlich hat man Druck, logisch. Also wer da steht und sagt, oh, schön hier, das ist auch nicht die richtige Einstellung.
Ja gut, es gibt ja, Billie Jean King sagt ja, Pressure is a privilege, das steht ja auch bei den US Open da, wenn man reingeht und dann muss man sich erst erarbeiten wahrscheinlich, diesen Druck, dass man da mit dieser Situation umgehen kann. Wie ist das im deutschen Team gewesen? Sie haben es ja angesprochen, unglaublich große Konkurrenz und ich weiß es nicht. Ich stelle es mir halt so vor, bevor ich mich von einem anderen Österreicher schlagen lasse, sage ich doch bitte, lieber Norweger, gewinn wenigstens du und ich wäre trotzdem bester Österreicher als Zweiter. Ich kann jetzt nicht so gut, könnte ich meinem österreichischen Teamkollegen gönnen. Wie ist es euch da gegangen im Team?
Ach ja, ich glaube, am Ende des Tages sind wir alle wahnsinnig ehrgeizig gewesen. Und es ist auch heute noch so, wer Leistungssport betreibt, der ist ehrgeizig, sollte ehrgeizig sein. Und ich habe gerade die Dokumentation über Katharina Witt gesehen, die ja 60 geworden ist. Wir haben uns übrigens witzigerweise das erste Mal bei den Olympischen Spielen 1994 getroffen. Als sie wieder da war, ich das erste Mal. Und der Platz im Bus von der Closing Ceremony war noch frei. So haben wir uns das erste Mal getroffen. Das ist mir über diese Dokumentation auch wieder eingefallen. Und in dieser Dokumentation sagte sie, und das stimmt einfach, Leistungssport ist hart. Leistungssport ist echt eine harte Schule. Und wenn du da nicht ehrgeizig bist, ja, was soll's dann? Also dann kannst du auch Freizeitsport machen. Und insofern weiß ich gar nicht, ob dieses, man gönnt sich gegenseitig ja schon auch dem anderen den Sieg oder eine gute Leistung. Aber am Ende des Tages will jeder selber seine bestmögliche Leistung abrufen. Ob das immer der Weltmeistertitel ist, ist was anderes. Aber ich glaube, jeder hat zunächst mal seine eigene Leistung im Fokus, wie auch immer die dann sich in Zahlen ausdrückt. Erster, Zehnter, es ist ja eine individuelle Leistung dann. Aber Ehrgeiz und sich selbst im Fokus haben, das gehört schon dazu.
Hatten Sie Vorbilder, tatsächliche Vorbilder im Eisschnelllauf? Also meine zweite Erinnerung an Olympische Spiele ist in Lake Placid, wo natürlich Eric Heiden alles gewonnen hat. Das war derjenige, den ich mit Eisschnelllauf verbunden habe. Hatten Sie jemand, wo Sie wirklich gesagt haben, okay, er oder sie, das gefällt mir gut, das möchte ich auch machen?
Es gibt zwei, die mir vom Laufstil gut gefallen haben. Das ist einmal Karin Kania, früher Karin Enke, und Bonnie Blair. Bonnie Blair war schon ein großes Vorbild und insofern waren auch die Olympischen Spiele in Lillehammer was ganz Besonderes, weil ich mit Bonnie Blair auf dem Podest stand. Sie hat gewonnen, Susan Ark aus Kanada wurde Zweite und ich die Dritte. Und mit dem Vorbild dann auf dem Podest zu stehen, das war schon echt was sehr Besonderes. Und sie soll dann noch gesagt haben, und da bin ich vor Stolz wirklich fast geplatzt, dass sie quasi in mir so ein bisschen ihre Nachfolgerin sieht über die Sprintstrecken. Ich habe es einfach mal hingenommen, dachte so, wenn sie das wirklich gesagt hat, mega. Sie fand ich toll. Und sie war vor allen Dingen auch, und das ist ja nicht nur die sportliche Komponente, sondern ich war ja dann auch relativ jung in diesem ganzen Weltcup-Zirkus mit dabei. Und sie war immer mega toll zu uns Nachwuchsleuten. Also hat uns da wirklich aufgenommen, ein bisschen so gekümmert und war irgendwie so eine also obwohl sie ein großes Vorbild für uns alle war, war sie komplett nahbar und überhaupt gar nicht irgendwelche Star-Allüren. Also Bonnie war irgendwie immer sehr cool.
Und dann gewinnen sie die Medaille und was macht das mit einem? Hat man dann ein Ziel erreicht und setzt sich höhere Ziele? Oder gibt es dann einen Spannungsabfall? Was macht die Medaille mit einem?
So eine Bronzemedaille macht jetzt noch nicht so viel mit einem, im Sinne von, dass man dann keine Ziele mehr hat. Für mich war, wie gesagt, die Teilnahme schon, ich will nicht sagen eine Überraschung, aber schon etwas, wo ich gesagt habe, damit war ich schon mega happy. So, dann laufe ich die 500 Meter, Saisonbestzeit, Personal Best, da passte einfach alles zusammen an dem Tag und dann am Ende auch noch Bronze, auch hauchdünn, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist im Sprintbereich sind das wirklich Hundertstelsekunden. Über die 500 Meter war ich, weiß jetzt gar nicht mehr, ein oder zwei Hundertstel schneller als dann die Viertplatzierte. Über 1000 Meter hat sich's umgedreht, da war ich auf dem vierten Platz mit 300stel Rückstand. Also das ist Sprint und wie Sie schon sagten, im Sprint kann man auch Fehler nicht ausgleichen. Also da wird man wirklich durchgereicht. Mit einem kleinen Fehltritt, da kannst du nicht mehr gewinnen. Das geht einfach nicht. Also insofern war die Bronzemedaille schon etwas, was sehr, sehr überraschend war. Was ich sehr schade fand, mein Trainer war nicht dabei. Mein Heimtrainer Stefan Kneupel, der war damals bei diesen Spielen nicht mit dabei. Das fand ich sehr schade, weil ich natürlich schön gefunden hätte, wenn wir diesen Moment hätten teilen können. Wir haben telefoniert, logisch, ne? Und er hat dann auch mich quasi aus der Ferne gecoacht. Aber er war nicht dabei. Und insofern, umso schöner war es dann, dass der dann ja noch, also würde ich sagen, gleichzusetzende Triumph, nämlich der Gewinn der Sprint-Weltmeisterschaft 1997, auch wieder Lillehammer, den haben wir dann zusammen gefeiert. Sarajevo!
Ja, 1994, Lillehammer, es war einmal, es wird nicht mehr. Oder vielleicht doch, ich finde, die Winterspiele haben doch die Chance, sich auf Besseres zu besinnen und haben vor allen Dingen die Chance, Das ist die einzige Chance, die der Klimawandel mit sich bringt, dass man wirklich sich dann an Orte zurückzieht wie Lillehammer, wo es eben noch Winter gibt, Holger. Für die Sommerspiele habe ich jede Fantasie verloren, dass es sich dann noch zum Guten wenden könnte. Aber einmal noch Lillehammer. Ich habe ja festgestellt bei der Vorbereitung auf unsere Reihe, wie oft sich zum Beispiel Schweden beworben hat mit Östersund oder mit Falun und die sind nie drangekommen. Also ich glaube, wenn das Internationale Olympische Komitee und vor allem wenn die Norweger das wollten, da gäbe es noch die Chance. Oder es ist auch hier der Zug schon abgefahren, dass wir nochmal relativ kleine Spiele, natürlich sind seitdem viele Disziplinen dazugekommen, dass wir relativ kleine Spiele erleben.
Schwierig, wenn dieser, wenn der Weg des Gigantismus nicht verlassen wird, dann glaube ich, ist auch da der Zug abgefahren. Lillehammer, wo wir bei der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass für die Bobbahn oder für eine Sprungschanze in Kuschelfeld 8.000 oder 88.000 Bäume gefällt worden sind. In Lillehammer war es übrigens tatsächlich so, dass man eine Strafe zahlen musste für jeden gefällten Baum bei der Errichtung einer neuen Anlage. Es gab wirklich ein Gesetzeswerk, wo dran stand, wenn da ein Baum gefällt wird, unabgesprochen, ist eine Strafe zu zahlen. Das war also das genaue Gegenprogramm zu allem Gigantismus, den es vorher gegeben hat. Also dieses Gefühl, kleiner sei es gewesen, ökologischer sei es gewesen, war eben nicht nur ein Gefühl, sondern es war auch tatsächlich unterlegt mit Regeln, die man sich vorher gegeben hat. Also deswegen ist Lillehammer herausragend in der Betrachtung. Ich glaube insgesamt, dass wir im Sport dadurch, dass wir diese kleinen Orte ausschließen, auch diese Stimmung, diese oft ja auch schlechte Stimmung gegenüber Großveranstaltungen haben. Im Fußball ist es ja genauso. Da gibt es ja die Regel, auch bei den Europameisterschaften, du brauchst irgendwie 5 oder 6 Stadien, die mehr als 40 oder 45.000 Kapazität haben, ich weiß es nicht. Deswegen fällt es zum Beispiel, du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, mal eine Europameisterschaft in Holland zu machen oder sowas. Oder in Schweden auch, ja. Ich meine, wir haben 1958 eine WM in Schweden gespielt und haben, glaube ich, 92 auch eine EM in Schweden gehabt. Das sind alles Veranstaltungen gewesen mit großer Atmosphäre. Das ist gar nicht mehr möglich. Deswegen geht es dann nur noch, dass du 3 oder 4 Länder zusammenspannst. Die schaffen dann die entsprechenden Mengen und Kapazitäten an Stadien. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Klar, jetzt muss man, auch da müssen wir schauen, in welche Richtung entwickelt sich der Klimawandel. Aber im Moment sehe ich es tatsächlich eher so, ich bin da pessimistisch, was die olympische Zukunft angeht. Ich glaube, ich sehe es im Moment eher so, dass dann ein Land wie Saudi-Arabien, die gerade den gesamten Weltsport aufkaufen, sagen können, wir haben hier aber eine neue Stadt gegründet und diese Überlegung gibt es ja auch schon. Und wir können das alles runterkühlen für 14 Tage oder 3 Wochen oder auch für länger. Wir können auch im Trainingslager, wir können es auch runterkühlen für 6 Monate, wir können es auch runterkühlen für 1 Jahr. Das ist ja uns allen egal, wir haben ja die Möglichkeiten. Das Geld ist ja da und die Ökologie ist uns wurscht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Winterspiele auch dort mal stattfinden können, in einer totalen künstlichen Welt. Die Überlegungen gibt es ja schon. Es gibt irgendwie eine Stadt, die gerade gegründet wird, wo man überlegt, arabische Winterspiele stattfinden zu lassen. Und ich würde nach dem, was wir gerade erleben im Weltsport, wo was stattfindet und wo was mittlerweile auch ohne großen Widerstand stattfindet, wissen wir beim Fußball, Saudi-Arabien, auch das für uns, glaube ich, vor 10 Jahren fast undenkbar wäre es gewesen. Ich würde nicht ausschließen, dass das möglicherweise bei Olympia auch so stattfinden wird.